Ich habe in Ihrem offenen Brief gelesen, dass Sie sich dafür aussprechen, dass die Optionspflicht für junge Menschen aufgehoben wird. Und habe dann in der Frankfurter Rundschau gelesen, dass Sie von einer gezielten Benachteiligung von Deutsch-Türken sprechen aufgrund der Optionspflicht. Warum?
Zunächst mal gilt diese Optionspflicht für nicht alle Staatsangehörige. Wenn wir in Deutschland Mehrstaatigkeit ablehnen sollten, im Grundsatz, dann haben wir nichts dagegen, dass es dann für alle gelten kann. Wenn dem aber nicht so ist, dass man zwischen den Staatsangehörigen Unterscheidungen macht, bei denen darf man, bei denen darf man, bei denen darf man, die aber dürfen dann nicht. Das hat ja auch der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung angeprangert. Aus der Menschenrechtsperspektive Unterscheidung zwischen Staatsangehörigen in so einer wichtigen Frage ist nicht hinnehmbar. Das wird in der Bevölkerung als eine Diskriminierung empfunden und das ist der Hintergrund.
Aber ist nicht für alle Herkunftsländer die gleiche Regelung, dass Mehrstaatlichkeit nicht geht, außer die Ausnahme der EU-Länder?
Nein, das ist nicht richtig. Schweiz ist zum Beispiel nicht EU-Land, aber bei denen gilt es auch nicht. Bei Israel geht es auch nicht. Es gibt mehrere andere Staaten, bei denen die Entlassung zum Beispiel schwierig ist oder gar nicht möglich ist. Oder wenn dann Hindernisse da sind. Also es gibt so viele Ausnahmen, sodass die Zahl der Einbürgerungen unter Hinnahme von Mehrstaatlichkeit in den letzten Jahren jetzt über 52% liegt. Also die Mehrstaatlichkeit ist nicht mehr Ausnahme, sondern praktisch zum Regelfall geworden, aber nicht für alle.
Was ich mich da frage, ist, wenn Menschen mehrere Staatsbürgerschaften haben, haben sie dadurch mehr Rechte oder mehr Pflichten?
Zunächst mal mehr Pflichten natürlich. Man hat mehr Rechte, dass man in beiden Ländern wählen kann. Das ist natürlich möglich, aber praktisch ist es manchmal auch nachteilhaft. Hier geht es ja nicht, die Mehrstaatlichkeit sehr gut ist und so weiter, sondern darum geht es nicht. Es geht nur, dass die Menschen selber entscheiden, ob sie Mehrstaatler werden wollen, ob sie die eine Staatsbürgerschaft oder die andere annehmen können. Darum geht es. Und wenn sie hier in Deutschland leben, von klein an als Doppelstaatler aufwachsen, wenn per Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft und von der Mutter oder Vater dann die türkische zum Beispiel bekommen wird, dann wachsen diese Kinder mit zwei Identitäten, mit zwei Staatsbürgerschaften auf, die auch ihrem Lebensstil auch passt, dann plötzlich sagt die Behörde, nein, bis jetzt warst du Doppelstaatler, ab jetzt nicht mehr. Also für die Kinder, für die Jugendlichen ist es eine Gewissensentscheidung dann, die sie treffen müssen. Und das ist nicht notwendig. Die Jugendlichen sollten die Möglichkeit haben, darüber informiert zu werden. Zum Beispiel, ja, die Behörde kann sagen, ja, Herr XY oder Frau, ja, Sie haben jetzt die türkische und die deutsche, wissen Sie, was dann auch eventuell nachteilhaft für Sie sein kann? Und dann kann der Jugendliche selber sagen, okay, ich nehme die türkische oder ich nehme die deutsche oder ich behalte beide. Diese Entscheidung ist wichtiger als ein Zwang, diese oder jene, ist oder stirbt. Also da sollten wir wirklich davon wegkommen, dass wir den Jugendlichen nicht in eine Wiederidentitätskrise reinbekommen. Insofern ist es besser, dass die Jugendlichen selber entscheiden, ob sie dann eine, zwei oder die eine oder die andere nehmen.
Gibt es da dann oft so eine Art, also Sie haben auch von einer Gewissensentscheidung gesprochen, wie ist es für die jungen Menschen, wenn die da plötzlich vor der Entscheidung stehen, also nach was richten die sich da?
Ja, die schauen natürlich zunächst mal nach den sachlichen Kriterien, welche wäre für mich dann, wenn sie sich entscheiden. Man muss eins sagen, diese Optionskinder, dann Jugendliche, kommen jetzt in die Entscheidungsphase. Dieses Jahr ist das erste Jahr, wo diejenigen, die rückwirkend von dieser Regelung Gebrauch gemacht haben, also 90 geborene Kinder, müssen bis Ende dieses Jahres dann ihre Entscheidung gefällt haben. Wenn nicht, dann verlieren sie die deutsche deutsche Staatsbürgerschaft. Ob man an die rankommt, ob die in Deutschland leben oder nicht, das ist die andere Frage. Wir bekommen eine höchst bürokratische Problematik sozusagen. Aber die Jugendlichen, die sich bis jetzt entschieden haben, soweit ich die Zahlen kenne, soweit die bekannt sind, haben sich 15-20% der Optionskinder entschieden. Also die 80-85% warten noch sozusagen in der Warteschleife. Die warten auf die Bundestagswahl übrigens, dass es dann eine Änderung geben kann. Und diejenigen aber, die sich entschieden haben, haben über 95% für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden. Da kann man sagen, das ist ja, sie haben sich ja jetzt für die Deutsche entschieden, aber sie haben sich sozusagen pragmatisch für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden. Innerlich sind sie noch türkischer geworden durch diese Entscheidungszwang. Man hätte denen dann überlassen, dass sie dann selber eigentlich entscheiden, ob sie beide behalten wollen. Übrigens, bei den männlichen türkischen Jugendlichen werden viele für die deutsche Staatsbürgerschaft entscheiden, weil in Deutschland werden sie keinen Wehrdienst ableisten. Die Wehrdienstpflicht ist ja hier weg. Aber in der Türkei wären sie, wenn sie Doppelstaatler sind, wehrdienstpflichtig. Das heißt, sie müssen in der Türkei den Wehrdienst dann machen. Um das nicht machen zu wollen, können sie auf die türkische Staatsbürgerschaft verzichten. Also das Problem würde von sich aus lösen, wenn man diesen Zwang aufhebt und sagt, ja, du kannst dann, wenn du willst, beide behalten, du kannst dann irgendwann mal auf die türkische verzichten. Weil die Jugendlichen, die keinen Wehrdienst abgeleistet haben, die männlichen in der Türkei, die können bis Vollendung des 38. Lebensjahres sich aus der türkischen entlassen lassen. Dann können sie sehr viel reife Entscheidungen treffen, anstatt zwischen 18 und 23 diese Entscheidung, diese wichtige Entscheidung zu treffen.
Sie haben gerade schon angesprochen, dass manche auch auf die Bundestagswahl warten mit der Entscheidung. Glauben Sie denn, dass das Thema doppelte Staatsbürgerschaft zum Wahlkampfthema werden kann?
Folgendes, jedes Thema ist wichtig. Mehrstaatigkeit, die Einbürgerungserleichterung ist ein wichtiges Thema. Wir werden das natürlich an die Parteien, mit diesen Forderungen an die Parteien wenden und von denen Antworten bekommen. Als türkische Gemeinde planen wir so auch eine Richtungsentscheidungswahl für türkischstämmige Deutsche. Wir haben über 750.000 türkischstämmige Wählerinnen und Wähler in Deutschland und wir werden die versuchen zu mobilisieren und an die Parteien wenden und dann von denen erwarten, dass sie uns entsprechende Antworten geben. Und dann kann es zu Wahlempfehlungen kommen natürlich. Insofern ist es ein wichtiges Thema. Ich denke, jedes Thema kann man im Wahlkampf auch argumentativ angehen. Solange wir keine populistische, diskriminierende Wahlkampf haben, dann habe ich überhaupt kein Problem, dies zum Thema zu machen. Auch die Parteien können das zum Thema machen, solange dies in einem bestimmten Rahmen nicht polemisierend, nicht diskriminierend, nicht populistisch angegangen wird. Dann haben wir überhaupt kein Problem, dass dies auch zum Wahlkampfthema wird.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das Thema häufig populistisch behandelt wird? Also mir fällt da immer die Kampagne von Roland Koch in Hessen ein, die er mal gefahren hat.
Ja, richtig. Das Thema wurde damals 1999 populistisch und zum Teil auch rassistisch angegangen. Ich denke, die Bevölkerung ist weiter. Heute wird sowas nicht ankommen, so eine Kampagne. Jedoch ist es immer, da wird mit zweierlei Maß auch gemessen, wenn es um Mehrstaatigkeit für, sagen wir mal, für andere Staatsangehörige geht, dann wird das Thema Loyalität gar nicht in den Vordergrund gestellt. Wenn es aber um die türkischen Staatsangehörigen geht, dann wird gleich sozusagen auf der Ebene der Loyalität debattiert. Und das ist, denke ich, zweierlei Maß ansetzen und für mich auch sehr diskriminierende Haltungen. Ich denke, man muss offen sein, man muss sagen, entweder ist man für die Mehrstaatlichkeit oder ist man nicht. Wie man das begründet, ist eine andere Frage. Ich sage das auch nicht, die Mehrstaatlichkeit ist nicht Allheilmittel dafür, für die Lösung der Probleme. Es ist aber ein wichtiges Werkzeug. Die Erleichterung der Einbürgerung ist ja das Thema, nicht die Mehrstaatlichkeit, sondern die Erleichterung. Und zu der Erleichterung gehört, ein Aspekt ist ja die Hinnahme von Mehrstaatlichkeit. Das ist nicht das A und O, aber ein wichtiger Aspekt im Staatsangehörigkeitsrecht. Es gibt weitere andere Punkte. Beispiel, Wenn jemand nicht für den Lebensunterhalt sorgen kann, dann kann diese Person auch nicht eingebürgert werden, auch wenn Mehrstaatlichkeit zugelassen wäre. Das heißt, wir müssen auch woanders auch einiges noch ändern, weil seit der Änderung und Verschärfung des Staatsangehörigkeitsrechts sind die Menschen und Einführung von vielen Prüfungen für Tests und so weiter, sind die Leute abgeschreckt worden. Deswegen ist die Zahl der Einbürgerungen stark gesunken nach 2000. Wir müssen wieder mal die Frage stellen, wollen wir eine Wahlbevölkerung und eine Wohnbevölkerung, die sehr viel voneinander abdriftet. Das heißt, die Wohnbevölkerung sind Menschen mit und ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die Wahlbevölkerung nur mit deutscher Staatsbürgerschaft. Wenn diese sich auseinander driftet, dann haben wir in bestimmten Gegenden Legitimationsprobleme in den Gebieten, wo mehr Migrationsmenschen leben, Menschen mit Migrationshintergrund, ohne deutsche Staatsbürgerschaft und die dann die Mehrheit dort bilden, aber an den demokratischen Wahlen nicht teilnehmen können. Insofern entstehen dort Demokratiedefizitbereiche. Wir müssen das auch staatspolitisch, nicht nur integrationspolitisch, sondern staats- und demokratiepolitisch etwas mehr diskutieren.